Ich habe im Internet Folgendes gefunden. Bin mein Leben lang ein Pummelchen gewesen, aber nicht so total hässlich, dass mich kein Mann anschauen würde. Aber dieser Schlankheitswahn macht mich auf Dauer verrückt. Überall laufen nur noch dürre Frauen rum und ich komme mir wie eine Aussätzige in dieser Welt vor. Mein Freund ist ein Lieber und er sagt mir immer wieder, dass er mich hübsch findet. Wenn ich aber seine Verflossenen ansehe, tut mir das Herz weh. Die eine ist zierlich und klein, die andere zwar groß, aber schlank. Beide sind noch jünger. Und ich komme mir im Vergleich mit ihnen und dem Rest der Frauenwelt, die ich zu sehen bekomme, einfach dick, klein und hässlich vor. Hab wieder angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen, aber bis das erkennbare Verbesserungen bringt, bin ich eine alte Frau. Was könnte ich denn machen, um endlich ein besseres Selbstwertgefühl zu bekommen? Denn ich nerve meinen Freund schon, weil ich ständig irgendeinen Beweis von ihm suche, dass ich gut genug für ihn bin. Gibt's da nicht irgendein Psychoseminar, wo ich lernen könnte, mich selbst zu lieben? Ich brauchte gute Ideen von euch. Und ich habe so gedacht, oh Mann, was würdet ihr sagen? Was würdet ihr in diesem Forum antworten? Dieser gute Frau. Wäre jetzt spannend, wenn wir das zusammentragen könnten, aber dann haben wir keinen Gottesdienst mehr, dann haben wir mehr so ein Seminar oder so ein Psycho-Dings da, gell, muss man aufpassen. Das wollen wir ja nicht machen. Ich habe gedacht, ich sage euch heute mal so meine Gedanken da dazu. Ich sage nachher gleich, was sie als beste Antwort ausgewählt hat, was ihr am besten weitergeholfen hat. Aber bevor ich das sage, habe ich gedacht, warum fahrt die Frau nicht einfach Auto? Da gibt es manchmal, kennt ihr das auch, wenn ihr unterwegs seid, Autofahrt, ich darf ja das viel machen, gell? Da gibt es manchmal so richtig geile Lieder und da möchtest du eigentlich richtig auf Autobahn und dann fort gen Süden oder fort gen Norden. Also aber nicht raus und irgendwie was machen oder zu irgendeiner Aufgabe, sondern einfach nur weg. Es gibt so Lieder, die einen beschwingen. Und ein Lied, das mich auch manchmal beschwingt, muss ich ehrlich zugeben, und das mir manchmal richtig gut tut, gerade wenn man den Eindruck hat, oh Mann, da gelingt aber heute gelingt irgendwie gar nichts, ist Folgendes. Ich bin ich. Das finde ich so richtig gut. Und ich weiß nicht, ob es euch nicht genauso ging, gerade eben so. Wenn man das mal zulässt, einfach nur für sich selber und sagt, okay, ich bin ich. Das ist jetzt gerade ganz egal, was jeder andere denkt oder fühlt oder was auch wie, was vorhat, sondern ich bin ich, einfach ich. So ähnlich lautet auch die Antwort, wo die Frau dann ausgewählt hat. Da hat jemand dann geschrieben, nimm dich so, wie du bist. Ich hatte das Problem früher auch, der Hintern zu dick, die Beine sowieso etc. und so weiter pp. Mittlerweile habe ich gelernt, mit meinen körperlichen Rundungen umzugehen und ich sehe mich jetzt als Frau, die ihre Reize nun einmal hat. Ich habe es akzeptiert, dass ich nicht mehr den Bauch einer 15-Jährigen habe und bauchfreie Tops sind tabu. Damit kann ich aber leben. Ich kleide mich jetzt reifer und bemerke auch öfters die Reaktion der Männer auf meine Weiblichkeit. Damals war ich knochig und fand es auch noch schön. Wenn ich mir heute Bilder von früher anschaue, kann ich nur noch den Kopf schütteln, weil es absolut schrecklich aussieht. Denke also nicht daran, wie seine Verflossenen ausgesehen haben, sondern sehe dich, so wie du bist, und von deinem Freund, als du geliebt hast. Ich bin ich. Ich bin einfach ich. Es ist nun mal so, dass wir alle unbewusst oder bewusst Bilder in uns tragen, wer wir gerne sein wollen. Was wäre das herrlich, ne? Wenn ich ein bisschen sportlicher wäre, ein bisschen musikalischer und wenn ich mir die Namen alle gut merken könnte. Das sind nämlich meine drei große Schwächen, bei denen mich trotzdem der Landesverband angestellt hat, als ich das gesagt habe. Aber das Bild habe ich manchmal in mir, dass ich denke, ach, wäre das herrlich. Ein bisschen musikalischer, ein bisschen sportlicher. Und besser die Namen merke. Und manchmal halte ich mir auch an solche Bilder unwahrscheinlich lange fest. Aber oft ist es gar nicht unser eigenes Bild, nicht das Bild, das uns wirklich entspricht. Das sind wir nicht. Andere sehen manchmal auch etwas in uns hinein. Und ja, sie umstellen uns mit ihren Projektionen, wie Menschen, die einen Mantel hinhalten und sagen, da schlupf rein. Sei du derjenige, ach, der immer so gastfreundschaftlich ist. Sei du derjenige, der immer hilft. Sei du derjenige, der immer gut drauf ist. Sei du derjenige, der immer locker ist. Sei du derjenige, der anpackt. Sei du in unserer Mannschaft derjenige, der die Tore schießt. Da weißt du, entspricht es uns gar nicht und wir leiden da unwahrscheinlich drunter. Aber welches ist das Bild, das mir entspricht? An welchem Bild will ich denn eigentlich festhalten? Was bin denn eigentlich wirklich ich? Und welches Bild gibt es vielleicht, wo wir lieber loslassen? Irgendwann einmal sagen wir, ich jetzt persönlich, das gibt es ja immer wieder solche Situationen, dann spielt man Fußball, jetzt letztes Wochenende war das auch wieder so, dann heißt es, komm, spiel mit. Ich habe sämtliche Fußballmannschaften in meinem Leben da ruiniert, wie ich da mitgespielt habe. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich bin das nicht. Ich bin kein Fußballer. Dann muss ich mich nicht abquälen und ich muss die Mannschaft, in der ich spiele, auch nicht so blamieren, weil sie dann garantiert verliert. Ich bin, und seitdem, dass ich das gesagt habe, okay, ich bin nun mal so, ich kann mit solchen Bällen nichts anfangen, seitdem geht es mir gut und geht es anderen Fußballmannschaften auch gut, denn die können richtig spielen. Welches Bild entspricht denn eigentlich mir? Und welches Bild soll ich lieber loslassen? Als Jesus sich von Johannes, ich möchte beantworten mit drei Personen, drei kurze Geschichten, wie ich denke, dass ein Mensch auch wirklich Ja sage zu sich, also Ja zu sich selber sagen kann, begründet auch Ja sage. Und es ist auch ein Stück weit etwas von mir, wo ich selber gelernt habe, stimmt. Und ich habe das für mich angenommen, ich lade euch ein, das auch so anzunehmen. Oder aber, die Bibel ist so gespickt voll mit guten Beispielen. Oder auch selber jemanden zu finden, wo er sagt, und dem geht es so wie mir, darin finde ich mich wieder. Macht euch da vielleicht auch auf die Entdeckungsreise. Der erste Mensch, klar, wie könnte das anders sein, ist eben bei mir Jesus. Als Jesus sich von Johannes im Jordan taufen lässt, tut sich ihm der Himmel auf, heißt dort wortwörtlich. Zu Deutsch, Gott zeigt ihm, welches Bild er von ihm hat. Damals kam nämlich diese Stimme dazu, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich meine, dass Jesus dieses Bild ganz tief, diese Worte ganz tief in sich aufnimmt. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und er gewinnt durch Gottes Zusage eine Identität, die Menschen ihm nicht mehr rauben können. Das war was mehr. Wisst ihr, wir lesen manchmal so leicht über so eine Story auch drüber weg. Tut sich der Himmel auf, bla bla, das ist mein geliebter Sohn, wissen wir sowieso, an dem ich wohlgefallen habe, fertig. Aber wenn man mal ein bisschen nachspürt und sich vielleicht mal vorstellt, was macht denn dieser Jesus alles mit, als er seinen Weg geht auf dieses Kreuz zu? Als er seinen Weg geht, wo er mit Jüngern zusammenlebt, von ihnen verlassen wird, der kann ja eines Tages fragt er mal, wollt ihr mich auch noch voll verlassen? Wollt ihr auch noch gehen? Petrus sagt, nee, mir verlasse dich nicht. Wo Jesus verraten wird von Petrus, sein bester Freund, und er allein ist, buchstäblich allein. Da muss es etwas gegeben haben, was diesen Jesus hält und was ihn trägt. Und ich meine, das ist eben dieses Bild, dieses Wort, diese Zusage. Du bist mein geliebter Sohn. An diesem Bild hält er fest. Auch da, wo andere ihm diese Identität absprechen, wo sie sagen, das kann niemals Gottes Sohn sein. Das ist Gotteslästerung, was du da machst. Und er sagt, nee, ich bin's. Dieses Wort, das gehört zu mir, das steht über mir. Und mit diesem Bild, das er in sich trägt als Gottes Sohn, hat er die Kraft, Bilder zurückzuweisen, die ihm auch andere wie so ein Mantel entgegenhalten. Sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Herrlich. Wo doch die Brotpreise sowieso immer so steigen. Das ist geil, da kommt Jesus, der macht aus 5 Brot 2 Fisch, macht er 5000 Leute satt. Da machst du Reibach, wenn du das bloß für einen ganz geringen Preis verkaufst. Der Brotkönig. Und so gibt es viele Bilder, was ich ihm hinhebe und sage, komm, sei du derjenige. Sei du unser Zauberer. Sei du unser Dämonenaustreiber, wo die Dämonen in die Schweine fahren lässt und die stürzen sich dann der Hang runter. Herrlich, da können wir was machen. Da können wir richtig Geld machen. Machen wir so ein großes Heilungsstudio auf. Und Jesus sagt, nee, denn dazu bin ich nicht gekommen. Unmittelbar an die Geschichte von seiner Taufe schließt sich im Matthäusevangelium die Geschichte von der Versuchung in der Wüste an. Hochinteressant, Matthäus 4 zu lesen. Da will der Teufel Jesus dazu verleiten, eben nicht weiter an diesem Bild festzuhalten. Er malt ihm andere Bilder vor Augen. Beschränk dich doch auf deinen physischen Hunger zu stillen und vergiss die geistliche Speise des Wortes Gottes, die deine Seele nährt. Da sagt er nämlich, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Mach Wunder aus den Steinen, mach Brot, herrlich. Erwirb dir Ansehen und Prestige bei den Leuten, doch so ein Schauwunder. Hopfen mal runter, zeig ihnen doch, was du alles kannst. Das ist der beste Zirkus, den du dir vorstellen kannst. Jerusalem, Tempel, ganz oben. Und Jesus springt. Und er springt immer wieder da runter und es passiert ihm gar nichts. Ohne Bungee-Jumping und ohne all die anderen Geschichten, die wir da so haben. Das wäre doch herrlich. Ach, was habe ich mir manchmal gewünscht im Konfirmandounterricht oder auch wenn ich so unterwegs bin. Wenn er mal so ganz kurz, wenigstens ganz, ganz kurz, wäre doch jetzt heute Abend auch geil, wenn er da reinkommen würde, so ganz kurz, hey, ich bin's. Macht weiter so und geht. Das tät mir schon lange. So ein kleines Schauwunder, wo wir sehen, jawohl, das stimmt, er ist mächtig, er ist groß. Und wir erleben ihn so ganz anders. Aber er hält fest an seinem Bild. Oder sichere dir Reichtum, Besitz und Macht durch die Anbetung des Bösen. Ich mache dich zum König über alle. Wenn du nur von mir niederkniest, sagt da der Teufel. Aber Jesus weist die Bilder zurück und hält ein Bild Gottes von ihm fest. Und ich denke, dass auch wir uns ganz gut darin wiederfinden können. Denn auch uns wären so viele Bilder vor Augen geführt, was könnte mir ein herrliches Leben haben. Was weiß ich, wenn du den Wrigley's Kaugummi kaust, wenn du deine Wäsche mit Persil wäschst, wenn du deine Gläser mit Somat spülst und wenn du. Herrlich, dann hast du gelingendes Leben. Und wir sind ebenso, wie Jesus eben auch versucht, unseren Lebensstil an diese Bilder zu orientieren. Und da denke ich, dass es wichtig ist, dass wir diesen Bildern, die oftmals auf uns einströmen, positive Bilder entgegensetzen. Positiv, auch in dem Sinn, dass ich sage, lass uns auch an dem festhalten, was wir erlebt haben. Auch an uns ist in der Taufe die Zusage Gottes ergangen. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Du bist mein. Das gilt für dich. Und ich denke, wir können das immer wieder durchbuchstabieren und uns auch sagen, stimmt eigentlich, wir sind ja getauft. Also ich mache jetzt keinen Vortrag über die Taufe, das ist ein anderes Thema. Aber ich denke schon, dass das eigentlich mehr Bedeutung in unserem Leben gewinnen dürfte, wie das oftmals so hat. Wenn Luther angefochten wurde, gibt es so eine herrliche Szene, gell, wo er da sagt, das stimmt, manchmal klopft der Teufel schon ganz schön bei einem an und klopft an die Tür oder da rüttelt einer rum und sagt, du bist doch nicht gerecht. Soll so ein gerechter Christ aussehen wie du? Heute Mittag versagt in der Straßenbahn und da hast das Pfand nicht zurückgegeben und da hast du was weiß ich was alles gemacht. Sieht so ein richtiger Christ aus? Sieht so ein geliebter Sohn Gottes aus wie du? Jetzt guck dich doch mal an im Spiegel, also bitte. So kann doch kein geliebter Gottes aussehen. Du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts. Und Luther sagt, genau so klopft der Teufel an. Aber wenn er das macht, wenn er ihn sozusagen versuchen will und verführen will, dann sagt der Luther, wenn ich dann abends so im Bett liege, dann lupfe ich die Bette, strecke ihm den Arsch entgegen und sage, leck mich am Arsch, ich bin getauft. Und so einen Umgang hätte ich gern, auch mit unserer Taufe, dass wir sagen, ich bin getauft. Manchmal ging es da hart bei ihm zu. Da hat er dann geschrieben, manchmal sogar mit Blut. Da hat er, wenn er sich wund gekratzt hat oder weiß ich was gemacht hat, da schreibt, baptizme, ich bin getauft. Das gilt. Diese Zusage gilt in unserem Leben. Und ich denke, wir sollten an diesen Zusagen, die Gott für unser Leben macht, auch festhalten. Auch wenn es drunter und drüber geht. Jetzt sagt einer gleich, ja, aber. Nix. Scheißelebach, ja, aber. Ja, aber das kommt nur vom Teufel. Von aber anders kann das gar nicht kommen. Sondern Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gottes Liebe größer. Und. Die Bibel ist noch mehr wie mit guter Geschichte, ist sie gespickt voll mit Zusage an uns, wo sie sagt, und das gilt für dich, das gilt für mein Volk, das gilt für dich persönlich. Bethlehem damals, die kleinste Stadt, steht drin, hören wir immer an Weihnachten, finden wir immer herzerweichend, gell, und kommen uns die Tränen nahe da. Bethlehem, die kleinste Stadt. Du, für dich gilt es, egal wie du dich fühlst, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob untersetzt oder was weiß ich, oder sportlich, ganz egal, es gilt für dich. Und wir dürfen diesen Zusagen trauen, dürfen Ja sagen zu Gottes Zusage an uns. Ein zweites, was mir sehr, sehr gefällt, da bin ich jetzt am Wochenende drauf gestoßen, ich glaube, Sibylle, die hat es jetzt schon mal gehört. Und zwar, da gibt es eine Story, eben von dem guten Freund von Jesus, von Petrus, als er ihn verleugnet hat. Lange Geschichte, eben an der Verhörung, ne? Petrus weigert sich zu sagen, dass er diesen Jesus kennt. Jesus wird gekreuzigt. Und dann begegnet ihm der Auferstandene am See Tiberias. Also da, am See Genezareth. Die laufen miteinander spazieren und klären das, was damals passiert ist. Und Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Jawohl, sagt er, ich hab dich lieb. Weitere Geschichte. Und dann kommt etwas, wo wir eben auch oftmals drüber lesen. Und das finde ich so spannend. Denn als sie dann miteinander geredet haben, heißt da, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Also auch noch lieb hatte, eben Johannes, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, die laufen da so am Ufer entlang, ne? Und Jesus hat gerade eben zu ihm gesagt, du bist der Hirte, weide meine Lämmer. Also das war sozusagen der Befehl an Petrus, das Hirtenamt auszuüben. Und während die da so laufen und wieder die Beziehung total in Ordnung ist, dreht sich der Petrus um und sagt, aber was ist denn mit dem Johannes? Und dann sagt Jesus, und das finde ich so gut, als Petrus diesen sah, spricht er zu ihm, Jesus, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das ist das, was wir so oft machen, dass wir uns vergleichen, dass wir mit anderen konkurrieren und sagen, ja, aber mit dem. Bei dem läuft das Leben so glatt, das ist alles nur so herrlich. Ich diene Gott mein Leben lang, ich will nur das Beste, ich setze mich ein für ihn im Jugendkreis, im Kindergottesdienst, was weiß ich, wo überall. Ich setze mich für ihn ein. Aber bei mir läuft das Leben immer scheiße daneben. Immer habe ich den Eindruck, eben neben der Spur. Da kommt einer her, also die machen beide nicht arg viel her, die heiraten, führen glückliche Ehe, setzen sich überhaupt nicht ein. Und bei mir? Jede Beziehung geht in die Brüche. Warum? Bei dem und bei mir nicht. Was ist aber mit dem? Und was ist mit dem? Was ist mit dem? Und wir zeigen immer weg. Und Jesus sagt hier, weißt du was, das geht dich nichts an. Überhaupt nichts. Folge du mir nach, du allein. Und egal wie dein Leben läuft, nimm das als bare Münze, wir zwei gehen unseren Weg gemeinsam. In der Geschichte sagt Jesus zu Petrus, egal was du gemacht hast und egal wie das war, wir zwei gehen unseren Weg gemeinsam. Du musst mir nicht eine Liebe entgegenbringen, die das Unmögliche erwartet. Du musst mich nicht lieben, so wie Gott liebt, einfach so pur, sondern deine Liebe, so wie du mich lieben kannst, das, was du bringen kannst, das genügt mir vollkommen. Du musst nicht sein wie Mose, du musst nicht sein wie Petrus, du musst nicht sein wie was weiß ich wer, wie der Daniel, Peter, Maria, Dietmar, irgendwer, sondern sei du einfach du selber. Und Jesus wird mit dir den Weg gehen. Folge du mir nach und nicht die andere. Sei dir gewiss, das reicht. Das reicht für dich und für mich. Und dann lass uns gemeinsam sehen, wie wir unseren Weg gehen und kümmere dich nicht um die andere, sondern kümmere dich um unsere Beziehung. Bring mir das, was du kannst, es ist genug. Und die dritte Geschichte, das dritte Beispiel, das ist die Story von David. Die begleitet mich jetzt noch nicht ganz ein Jahr, aber ich finde eben auch gerade zu diesem Thema, zu den Bildern, die wir in uns selber haben, das finde ich so spannend. Und zwar, die kennen wir alle. Nee, das ist auch wieder so Verallgemeinerung, gell, die sowieso nicht stimmt. Aber viele kennen die aus dem Kindergottesdienst. Das ist nämlich die Geschichte von David und Goliath. Auch da lesen wir oftmals ganz schnell drüber weg. Ihr kennt vielleicht die Situation, als das Volk Gottes verspottet wird und da drüber der Riese Goliath gegenübersteht. Und er schreit und lästert über dieses Volk und sagt, ach was ihr mit eurem Gott und weiß der Geier was, dreht einfach wieder um und geht heim. Und das Volk Gottes, das kriegt Angst und denkt, Mist, wie kommen wir gegen diesen Riesen da an? Alle Hänse die Hose gestrichen voll. Und da kommt dieser David vor und sagt zum Saul, zu dem König, weißt du was, lass mich machen. Und er denkt, naja, er ist zwar hübsch anzuschauen, der David, braun gebrannt, vielleicht blondes Haar, nee, wahrscheinlich eher nicht, eher schwarzhaarig, aber auf jeden Fall braun gebrannt, knackig, aber doch ein bisschen klein und ein bisschen schmächtig. Und dann sagt der David zu Saul, ach, weißt du was, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Ein. Also große Lapp hat er schon auch gehabt, gell? Ich hätte es mal gern gesehen, wie der das macht, den Löwe da beim Bart schnappen. Auf jeden Fall geht es dann weiter. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr hat mich vor dem Löwen und Bären errettet, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul spricht zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Klar, also bei so viel, bei solchen gewichtigen Worten, da hätte ich als König mir auch nicht getraut zu sagen, ich mach's lieber nicht. Also, Großlapp, geh hin. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hat es noch nie versucht. Kann richtig vorstellen, gell? Diese schmächtige Bürschle. Ich weiß nicht, ich habe mal gewusst, wie viel Kilo das dieses Schwert gewogen hat. Das war auf jeden Fall unschwer. Dazu die Rüstung und das ganze Zeugs. Und ich kann mir das bildhaft vorstellen, wie er da versucht, seinen Weg zu gehen. Auf diesen Philister los. Und eigentlich scheitern muss, gell? Denn er hat es noch nie zuvor versucht. Da sprach David zu Saul, und es kommt ein sehr weiser Satz. Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. So wie er war. Nicht mit der Rüstung, nicht mit dem angetan, was man immer macht und wie man normalerweise Krieg führt, sondern so, wie es zu ihm gepasst hat. Einfach nur zu ihm. Und man kann sich überlegen, gell, welchen Helm setzen uns andere auf und sagen, damit muss gehen. Und welche Schwerter nehmen wir in die Hand, wo wir merken, das ist viel zu groß, das geht gar nicht. Ich kann das so nicht. Und das Schöne ist, kein Mensch und kein Gott verlangt es von dir, dass du so gehen sollst, wie man geht. Das ist die Erfahrung, aber bei David, dass er sagt, so bin ich es gewohnt, so kann ich gehen und so gehe ich auch. Und ich mache das auf meine Weise und ich mache das so, wie das zu mir passt und nicht, wie man das immer macht. Ich möchte euch da ganz viel Mut machen, auch selber rauszufinden, auch selber diese Panzer, diese Schwerter und diese Schilder und so weiter abzulegen und zu sagen, nee, das ist nicht meins. Aber ich bin ich. So stehe ich da. Und ich darf das, weil mir das Gott zusagt. Weil er das mit seinem Volk immer so, mit seinen Leuten immer so macht. Wir müssen nicht werden wie die anderen, sondern wir dürfen unsere Beziehung so zu Gott pflegen, auch wie es uns passt. Jetzt können wir sagen, aber Peter, jetzt haben wir einen Moment. Das hat auch viel mit positiv Denken zu tun, mit positiv, ich bin nun mal so. Und wenn dann, wie hieß es? Rosenstolz, Rosenmund, Silbermond, irgendwer. Also, und wenn die dann singen, dann geht es dir richtig gut. Aber wenn das Radio aus ist und dann gelten diese Worte immer noch von Gott. Und dann möchte ich zur Bedenken geben, klar, es geht viel um uns selber. Auch um das, dass wir selber zu uns Ja sagen. Dass wir Ja sagen zu unserem Weg. Ich habe mir das so vorgestellt, mach das einmal ein paar Mal am Tag. Sag einfach Ja und genau so ist es. Wenn die Ampel rot wird, denk nicht, scheiße, schlecht, das passiert immer nur mir. Ja, sie ist rot, preis den Herrn, ich kann jetzt 2 Minuten beten. Auch wenn ich spät dran bin. Das sind so kleine Zwangspaare, ist doch herrlich. Kann kein Mensch etwas dagegen machen, wenn du drüber fährst, wirst du geblitzt. Also sag Ja. Wenn du morgens aufstehst beim Zähneputzen, sag Ja, ist ein herrlicher Kerl, der dir da anguckt. Einfach nur, sag mal Ja. Ihr müsst mal bei mir in den Spiegel reingucken, wie herrlich das der aussieht morgens. Und das ist ein herrlicher, sag Ja. Sag Ja zu dir, wenn du dich, was weiß ich, beim Duschen, da hast du genug Zeit, da musst du nicht schon wieder an den Kaffee denken, sondern dann sag Ja, genau so siehst du aus. Sei froh, dass du so klein bist, musst nicht so viel waschen, dein Shampoo lang länger. Oder wenn du so groß bist, dann sag, herrlich, was ist das? Genial, wenn sich die Masse in Bewegung setzt. Und die kann das. Ist doch herrlich. Sag Ja. Sag immer wieder Ja. Wenn dir die Tasse hinunterfällt, sag Ja. Jetzt ist halt hier Klump. Hat mir sowieso nicht mehr gefallen. Sag Ja. Versucht mal das einen Tag lang immer wieder, egal was euch passiert, zu sagen Ja. Ihr werdet sehr am Abend gehen und ganz anders ins Bett. Und wer das am anderen Tag wieder macht, genauso. Sagt einfach Ja. Und jetzt kann man sagen, naja, Peter, aber haben wir nicht gelernt, dass wir auf der Gemeinschaft, also dass wir als Volk angesprochen wären, dass wir immer nur in Gemeinschaft angesprochen wären. Stimmt das etwa nicht? Und dann sage ich doch, das stimmt, wir wären als Gemeinschaft angesprochen. Aber Bonhoeffer hat einen sehr interessanten Satz dazu gesagt. Und zwar hat er gesagt, weißt du, du musst es selber zuerst einmal mit dir auskommen. Denn wenn du nicht allein leben kannst, dann hüte dich vor einer Gemeinschaft. Das wird in keinem Arbeitskreis, in keinem Vorbereitungsteam, in keiner christlichen Kommunität, in keinem Kloster, nirgends wird es gut, wenn du nicht allein sein kannst, dann hüte dich vor der Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite gilt auch wieder, und wenn du nicht in Gemeinschaft leben kannst, wenn du nicht mit anderen unterwegs sein kannst, dann hüte dich vor dem Alleinsein. Denn du wirst krank, du wirst depressiv. Weil der Mensch nun einmal so ist, dass er dann immer um sich selber kreist und immer weiter runtergezogen wird. Weil kein anderer mehr da ist, der sagt, Daniel, das stimmt gar nicht. Das ist nicht ein Nebengewehr, was du heute gesagt hast. Und es ist gut, dass du da bist. Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Und wer nicht in der Gemeinschaft leben kann, der hüte sich vor dem Alleinsein. Das hat etwas mit der Würde des Menschen zu tun und auch mit dem, und damit komme ich zum Schluss, wie wir, würde ich mal so sagen, Demut verstehen. Ich glaube, dass wir da ansetzen können, vor allem bei uns in unsere christlichen Kreise. Denn Demut wird normalerweise so verstanden, Gott ist unendlich groß. Er ist ganz oben. Und manchmal hört man das in so Lobpreislieder, die ich schön finde, aber man muss aufpassen, dass man nicht auf eine falsche Pferde kommt. Da hört man Gott, der ist so groß, so erhaben, so mächtig. Mir gefällt es, ich war in der russisch-orthodoxen Kirche, da kommt es genau zum Ausdruck. Und er ist es auch. Manchmal habe ich zwar die Angst, dass Jesus zu sehr verniedlicht wird und Gott, aber auf der anderen Seite kann man eben auch runterfallen, dass man sagt, Gott ist so unendlich groß und ich bin ganz unter, ganz klein. Ich bin eigentlich ein Nix. Ich kann, wer bin ich denn schon? Was macht es dieser großen Weltgeschichte aus, wenn Peter Bauer stirbt? Und sie ein ganz anderes Bild von ihm haben, wie das, was sie gern kettet. Merkt doch kein Mensch. Glaubst du, dass Gorbatschow, was weiß ich, jetzt weiß er der Neue von Russland nicht, wie heißt er, nicht Putin, sondern der Nachfolger hieß? So, den kann kein Mensch aussprechen. Oder der Obama, das macht doch dem nichts aus, wenn der Peter Bauer stirbt. Meinst du das so irgendwie? Und manche meinen dann, dass das die richtig verstandene Demut ist. Ich bin so klein und ich kann überhaupt nichts. Demut heißt für mich, über mir ist einer. Psalm 8 spricht davon. Über mir ist einer. Aber wisst ihr, über mir ist nur einer. Und das ist Demut. Über mir steht nur Gott und niemand anders. Über mir, da gibt es eigentlich nur diesen einen, kein anderer mehr. Geschaffen wenig niedriger als Gott selbst. Und dieser Gott gibt mir Anteil an dem Auftrag und der sagt, geh du hin, mach du, gestalte, schaff. Der lässt mitgestalten, der sagt zu seinen Leuten, bebaut und bewahrt ihr das Ding da unter die Erde. Macht sie euch untertan, erforscht sie, lebt sie. Nur deshalb ist Forschung möglich, weil Menschen erkannt haben, über mir steht nur einer und das ist Gott. Und in diesem Sinn wünsche ich euch ein Leben, in der nächsten Woche ganz besonders, probiert es einmal aus, wo ihr sagt, stimmt, über mir ist nur einer. Und der hat ja zu mir gesagt. Und deshalb kann ich locker ja zu mir sagen. Und morgen im Spiegel fangt an. Oder heute, wenn ihr ins Bett geht, wenn ihr euch noch seht. Amen.